Heute Morgen predige ich über Matthäus Kapitel 21, Vers 1 bis 11. Matthäus 21, Vers 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sagen: Der Herr bedarf ihrer. Dann wird er sie alsbald freigeben. Dies geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet worden ist, welcher spricht: Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, führten die Eselin und das Füllen herbei und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich auf sie. Die meisten aber unter dem Volk breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die ihm voranging und nachfolgte, rief: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in den Höhen. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sagte: Wer ist das? Die Volksmenge aber sagte: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Heute wird bei uns hier in der Bundesrepublik gewählt, und es ist sicher ein wichtiger Termin. Leute bekommen Verantwortung übertragen, weil sie viele Stimmen auf sich vereinigen können. Das ist die Art, wie wir Verantwortung weitergeben. Bei Gott ist es eigentlich umgedreht. Er wird nicht dadurch bedeutend, dass er viele Stimmen bekommt. Nicht wir wählen ihn, sondern er wählt uns. Sie kennen diesen Satz in Johannes 15, wo Jesus sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Das heißt, nicht wir arbeiten uns zu Gott vor und sagen: Du bist unser Mann, sondern er kommt zu uns und sagt: Du bist mein Mann oder auch meine Frau oder mein Junge oder Mädchen, mit dem ich Lebensgemeinschaft suche. Hier in unserem Abschnitt Matthäus 21 ging es um Israel. Jesus kam als König zu dem Volk Israel, um dort seine Königsherrschaft aufzurichten. Er kam mit zwei Eseln, das stand schon im Alten Testament so, in Sacharja 9, Vers 9, also schon 400 oder fast 500 Jahre vorher aufgeschrieben, ehe es in Erfüllung ging, dass dieser König sanftmütig sein würde und auf einem Esel reitet und im Füllen der Eselin. Und das war die eine Aussage über diesen kommenden Messias. Die andere war die in Daniel 7, Vers 13, dass er mit den Wolken des Himmels kommen würde. Und das war jetzt das Problem der Leute damals. Sie konnten beide Aussagen nicht miteinander verbinden. Einmal kommt er mit einem Esel und dann kommt er mit den Wolken des Himmels. Wie sieht das aus? Der auf dem Esel kommt, scheint offensichtlich friedlich, mit wenig Macht zu kommen. Und der mit den Wolken des Himmels kommt, der hat so viel Macht, dass er wahrscheinlich alle Feinde sofort wegfegen würde. Es waren sozusagen zwei göttliche Schnittmuster, wenn man das so kennt, so ausgerädelt, damit man da ein Muster herstellt und ein Kleid schneidet oder ein Anzug. Und die Leute bekamen das nicht zusammen. Ich erinnere mich an eine Sendung, Verstehen Sie Spaß, wo einer mit solch einem Schnittmusterbogen auf die Straße ging und versuchte, sich von einem Passanten anhand dieses Schnittmusterbogens den Stadtplan erklären zu lassen, wobei der natürlich dann schon etwas aufs Glatteis geführt wurde, weil das ja überhaupt kein Plan war. So gingen aber für die Leute diese Linien Gottes durcheinander, sie konnten sie nicht richtig ordnen, und als Jesus dann wirklich mit einem Esel kam, unscheinbar, zwar als ein König, da waren sie doch ziemlich verwirrt. Er kam auf einem Esel angeritten, nachdem vorher zwei Jünger sogar diesen Esel holen mussten. Das heißt, Jesus hatte keinen Grundbesitz, er hatte kein eigenes Haus, noch nicht einmal ein eigenes Verkehrsmittel, auf das er sich berufen konnte. Alles war fremd oder auch geliehen. Seine Heimat war ganz bei Gott, hier unten war er wirklich nur auf der Wanderschaft. Die Leute waren dann doch sehr beeindruckt von ihm. Sie haben ihre Kleider auf die Straße gelegt, auf die Esel gelegt, Zweige von den Bäumen geholt, Loblieder gesungen. Und sie haben ihn dabei angerufen als den Sohn Davids. Das war nicht schlecht, denn der Sohn Davids war keine normale Bezeichnung, sondern der Würdetitel des kommenden Messias. Das heißt, sie haben etwas Richtiges erkannt. Hier kommt der Sohn Davids, dieser Messias. Wir haben noch hier eine Kaffeepause, da könnt ihr euch gerne unterhalten, aber jetzt nicht. Und das war sicher wichtig. Sie haben erkannt, da ist der Messias, der kommt. Und dann heißt es, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das war der normale Gruß, mit dem Pilger begrüßt wurden in Jerusalem, wenn sie wie hier zum Beispiel zu dem Passafest kamen. Und dann Hosianna in den Höhen. Hosianna heißt auf Deutsch, hilf doch Herr. Da aber Gott gerne hilft, war es nicht nur ein Gebetsruf, sondern auch ein Lobruf, der hier auf Jesus Anwendung fand. Das heißt, man hat etwas, was man sonst an Gott gerichtet hat, hier an Jesus gerichtet. Das war auch nicht schlecht. Und dann heißt es von dieser Stadt, als er dann einzog, die ganze Stadt kam in Bewegung. Das griechische Wort, was dort steht, gilt eigentlich für die Erschütterung, die bei einem Erdbeben entsteht. Eigentlich müsste man also nicht nur sagen, die Stadt kam in Bewegung, sondern die Stadt wurde erschüttert in ihren Grundfesten, als dieser König kam. Die ganze Stadt, bei diesem Passafest, da gab es vielleicht über 2 Millionen Pilger, die dahin gezogen sind, neben den vielen Tausenden, die da sowieso wohnten. Und was bedeutet es, wenn dieser König kommt und Menschen bis in ihre Grundfesten hinein erschüttert werden? In der Zeitung stand gerade, dass in Japan ein Seismologe, ich glaube für diesen Tag heute, ein Erdbeben vorausgesagt hat, wobei man das vielleicht gar nicht voraussagen kann, so etwas. Und einige Leute oder viele haben daraufhin Dinge zusammengepackt, ihre Kinder in Sicherheit gebracht. Sie fürchten diese Erschütterung und wollen da heil durchkommen. Wenn dieser König Jesus zu Menschen kommt, kann es sein, dass sie auch in ihren Grundfesten erschüttert werden. Und das ist durchaus manchmal so, dass man das beobachten kann. Da gibt es jemand, der vielleicht durch eine ganz große Not hindurchgeht und dessen persönliche Lebensphilosophie auf einmal erschüttert ist. Er weiß nicht mehr, stimmt das, was ich bisher alles dachte? Ist meine Lebenseinstellung und Einteilung überhaupt richtig? Es kann sein, dass diese Not ihn so erschüttert, dass er dann offen wird, diesen König Jesus zu empfangen, von dem er bisher dachte, er sei nur so irgendein Religionsstifter, der keine Bedeutung hat für ihn. Ich denke an eine junge Frau, eine Studentin, die ich kannte. Sie hat gerne religiöse Gespräche geführt. Sie war da immer dabei. Und dann nahmen wir sie mit auf eine Studentenfreizeit, wo sie ein ganzes Wochenende etwas über das Leben mit Gott hören und erfahren konnte über Jesus. Und sie war völlig durcheinander, sie konnte nicht mehr schlafen, sie war völlig außer sich. Und als sie sich dann wieder ein bisschen beruhigt hatte und wieder am Studienort zu Hause war, sagte sie, jetzt weiß ich, dass das nichts für mich ist. Bis dahin hielt sie sich für religiös begabt, immer interessiert an religiösen Gesprächen. Und jetzt, wo sie die Gelegenheit hatte, Jesus kennenzulernen, da wurde sie ganz unruhig und sagte, jetzt weiß ich, dass das nichts für mich ist. Sie war offensichtlich erschüttert, aber auch ihr Religionsgefüge war erschüttert. Dann denke ich an eine Geschichte, die ich vielleicht schon einmal erzählt habe oder mancher kennt, wo ein Missionar, der unter Indianern arbeitete, ein nettes Erlebnis mit einem Häuptling dieser Indianer hatte. Er hat ihnen geschildert, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz sein Leben für sie gab, dass Gott sie so liebt, dass er den Menschen so nahe kam und selbst Mensch wurde und dass jeder, der an Jesus glaubt, jetzt ewiges Leben hat und Vergebung und Frieden in seinem Herzen. Und ein Indianerhäuptling hat das Ganze kapiert und er wollte sich bei Jesus bedanken und kam dann an einem Tag mit einem schönen Teppich zu dem Missionar und sagte, den würde ich gerne Jesus schenken, als Dank dafür, dass ihr so viel für mich getan habt. Der Missionar war ziemlich beeindruckt, denn so ein Teppich war schon wertvoll, aber er sagte, weißt du, Jesus möchte eigentlich etwas von dir haben, was viel wertvoller ist als dein Teppich, denn er hat sein ganzes Leben für dich gegeben. Der Indianerhäuptling zog mit seinem Teppich im Arm, betrübt wieder von dannen und wollte nachdenken, was denn wertvoller wäre als sein Teppich, was er noch hergeben könnte für Jesus. Er kam nach einiger Zeit mit seinem Pferd angeritten und sagte, heute bin ich bereit, mein Pferd Jesus zu schenken. Das ist sicher wesentlich wertvoller als der Teppich. Aber der Missionar runzelte wieder die Stirn und sagte, ich freue mich, dass du bereit bist, etwas so Wertvolles herzugeben. Aber weißt du, Jesus hat sein ganzes Leben für dich und für mich gegeben am Kreuz. Und deshalb möchte er etwas von dir haben, was viel wertvoller ist als dein Pferd. Nimm es doch wieder mit. Und er nahm dann sein Pferd mit, wieder ziemlich betrübt, und wollte darüber nachdenken, was denn wertvoller wäre, was er jetzt noch hergeben könnte. Seine Frau konnte er ja schlecht mitbringen, das würde Jesus auch nicht wollen. Und so kam er längere Zeit nicht. Dann kam er und hatte einen ganz kleinen Gegenstand in der Hand, war vorne aus Metall und hinten war ein Stiel dran. Es war sein Kriegsbeil, sein Tomahawk. Und sagte, durch dieses Gerät hier bin ich überhaupt erst Häuptling geworden, weil ich im Kampf so gut bin, wurde ich zum Häuptling und ich bin bereit, sogar das, was mich zu dieser Würde brachte, Jesus zu schenken. Der Missionar wusste, was einem Indianer so ein Kriegsbeil bedeutet und deshalb war er fast begeistert, aber er sagte, weißt du, ich bin sehr beeindruckt von dem, was du da geben willst, aber Jesus möchte etwas haben, was viel wichtiger ist als dein Kriegsbeil und viel wertvoller ist von dir. So nahm er das auch wieder mit und nun kam er ziemlich lange nicht. Er wollte darüber nachdenken, was denn noch wertvoller wäre als sein Kriegsbeil. Und nach längerer Zeit kam er und der Missionar sah schon von Weitem, diesmal hatte er es entdeckt, was er Jesus schenken kann. Man merkte das an der Art, wie er ging. Ja, man kann ja so mit hängenden Schultern gehen oder aufrecht und auch aufrecht schauen. Er sagte dem Missionar, jetzt habe ich es, was ich Jesus schenken kann. Bisher wollte ich immer etwas von mir geben, aber jetzt habe ich verstanden, ich muss mich selbst geben, Jesus. Und deshalb möchte ich heute Jesus mein Leben schenken. Dann haben die zwei zusammen gebetet, dass Jesus in sein Herz kommt. Und der Indianerhäuptling hat sich sehr darüber gefreut, weil er jetzt das richtige Geschenk gefunden hatte für Jesus. Er war auch erschüttert in den Grundfesten seines Denkens, aber er brauchte ziemlich lange, bis er entdeckt hat, was das Ziel dieser Erschütterung ist und was er Jesus anvertrauen kann. Jesus zog dann in Jerusalem ein. Er wurde genannt der Prophet, war ja nicht schlecht, er war ja ein Prophet, aber er war eigentlich mehr. Als erstes ging er dann in den Tempel und hat dort eine Tempelreinigung durchgeführt. Das heißt, er wollte diesen Gottesdienst von allen unguten Gewohnheiten reinigen und ihn wieder ganz für Gott öffnen. Er hat all diese diensttuenden Verkäufer rausgeworfen und gesagt, dieser Tempel sollte ein Betshaus sein und keine finanzielle Räuberhöhle. Wenn Jesus in den Tempel kam, dann erfüllte sich hier wieder eine Prophetie. In Malachi 3, Vers 1 heißt es, dass der Herr bald zu seinem Tempel käme. Malachi 3, Vers 1. Malachi ist der letzte Prophet im Alten Testament, der so, was weiß ich, ich habe mir die Zahl nicht genau angeschaut, 300 bis 400 vor Jesus prophezeite. Und dann kommt eine lange Lücke, da hören wir gar nichts mehr, keine Prophetie mehr, nichts mehr, ehe dann Jesus kommt. Es ist also sozusagen die letzte Aussage, ehe dann es mit Jesus wieder neu beginnt. Und da heißt es, dass der Herr bald zu seinem Tempel käme. Nun kam Jesus zu seinem Tempel. Die einzigen, die ihn auch im Tempel noch gelobt haben, waren die Kinder. Die haben dieses Hosianna-Rufen von der Straße bis in den Tempel hineingetragen und auch dort Gott gelobt mit diesen Rufen. Aber die meisten Leute waren nicht begeistert von dem, was Jesus tat. Heute gibt es keinen Tempel mehr. Dort, wo der Tempel stand, steht das dritthöchste Heiligtum der Moslems, die sogenannte Omar-Moschee in Jerusalem, haargenau an derselben Stelle. Wenn Jesus heute einzieht als König, dann sucht er einen anderen Tempel. Und zwar ist das Leben von jedem Menschen ein Tempel, das dieser König betreten möchte. Es steht in der Bibel, dass unser Leib ein Tempel für den Heiligen Geist ist. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, diesen König in diesen Tempel einziehen zu lassen Oder war es schon bereit, sodass das schon lange geschehen ist und der König auch in diesem Tempel ein- und ausgehen kann, bildlich gesprochen? Jesus kommt als König, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ehe er dann aber wirklich zum König gekrönt wurde, nämlich am Kreuz, bekam er diese Dornenkrone, das heißt vorher schon aufgesetzt, und dort standen dann diese Worte: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Hat er noch sein Regierungsprogramm, seine Regierungserklärung abgegeben in seinem Jüngerkreis, als er das Abendmahl einsetzte? Sagt er: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung aller eurer Sünden. Das war das, wozu er kam. Und deshalb war er auch froh, dass er als König am Kreuz erhöht wurde, damit Menschen zu ihm aufschauen dürften, nicht nur damals, sondern auch heute im betenden Glauben, um Jesus zu loben. Als er dann auferstand, sagte er: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, das ist die andere Aussage. Das ist nicht mehr dieser niedrige Esel, der da ankommt, sondern er sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wir erwarten ja, dass Jesus wiederkommt vom Himmel her. Heute sitzt er zu Rechten Gottes und damit erfüllt sich eine weitere Prophetie der Bibel. Da gab es mal einen König David, der hatte die gute Idee, er wollte Gott ein Haus bauen. Und Gott sagte: Die Idee ist zwar gut, aber die Ausführung nicht. Du hast zu viele Kriege geführt, lass doch deinen Sohn mir ein Haus bauen. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich will dir ein Haus bauen. Haus hieß damals Familie auch. Einer von deinen Nachkommen soll in Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzen. Einer von deinen Nachkommen soll in Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzen. Und wir glauben, dass das Jesus ist, der in der Ewigkeit als König regiert und auch in jedem Herzen, das offen ist für ihn. Als Maria damals die Ankündigung bekam, sie würde einen Sohn zur Welt bringen, wurde ihr gesagt, dieser Sohn soll den Königsthron seines Vaters David bekommen. Er saß ja nie in einem Regierungspalast. Das ist dieser Thron in der Ewigkeit, wo Jesus regiert. Denken wir an den Unterschied der Wahl. Wenn wir heute wählen, wird durch unsere Stimmenhäufung einem Menschen Verantwortung übertragen und er wird groß gemacht dadurch in einem gewissen Sinne. Gottes Wahl ist immer umgedreht. Nicht, dass wir uns zu ihm vorarbeiten müssten, um ihn irgendwie groß zu machen, sondern er kommt zu uns als unser König und er möchte in unserem Leben seine Erwählung verdeutlichen, dann aber auch als König regieren. Sein König bestimmt die Wirtschaftspolitik seines Landes, die Innenpolitik, die Sicherheitspolitik und auch die Außenpolitik. Das heißt, wenn Jesus König ist in Ihrem oder meinem Leben, dann möchte er dieses Leben nach innen bestimmen. Er möchte die Ängste, die Sorgen, die Überlegungen, die Pläne durchdringen oder auch wegnehmen. Und er möchte es auch nach außen bestimmen. Das heißt, das, was aus unserem Leben herauskommt, sollte auch die Handschrift dieses Königs tragen. Es wäre schön, wenn Sie diesen Satz mitnehmen für sich persönlich. Siehe, dein König kommt zu dir. Wir danken dir, lieber Herr Jesus Christus, dass du dieser König bist, dass du bereit bist, zu uns ganz persönlich zu kommen, dass wir unser Leben als Tempel verstehen dürfen für dich. Danke, dass du auch dort Veränderungen wirkst, und dass du von innen nach außen auch deine Autorität verdeutlichst, deine Liebe, auch die Verantwortung, die du in unserem Leben hast, aber auch uns überträgst. Hab Dank, dass wir zu dir gehören, weil du uns liebst. Amen.